Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Im Kosovo-Konflikt hat sich die Belgrader Führung jetzt in einem Brief direkt an Bundesaußenminister Fischer als EU-Ratsvorsitzenden gewandt. Darin bekräftigt die jugoslawische Regierung ihre Absicht, den Grundzügen des G8-Lösungsplans zuzustimmen. Jedoch machte die serbische Armeespitze klar, dass in zwei Punkten hart verhandelt werden müsse. Beim Abzug von Streitkräften und Polizei aus dem Kosovo sowie bei der Zusammensetzung der geplanten internationalen Friedenstruppe. Das Schreiben kommt an einem Tag, an dem bei Bonn letzte Vorbereitungen für eine neue Balkanmission getroffen werden. Minister Fischer nannte den Brief allgemein und wollte sich im Detail dazu nicht äußern.
Bei seinem Treffen mit Hashim Thaçi, dem Vertreter der kosovarischen Befreiungsarmee UÇK, bewertete Außenminister Fischer den Brief aus Belgrad mit vorsichtigem Optimismus.
Die Tatsache des Briefes als solche ist positiv zu bewerten. Der Akzeptanz der G8-Prinzipien in dieser Allgemeinheit auch. Wie weit, welche Konsequenzen das tatsächlich hat, ist eine andere Frage, denn es ist sehr allgemein gehalten.
In dem Brief steht die Bereitschaft Jugoslawiens, eine Präsenz der Vereinten Nationen im Kosovo zu akzeptieren. Nähere Ausführungen über diese Präsenz fehlen. Fischer forderte die kosovo-albanische UÇK aber auf, sich jetzt auf Friedensverhandlungen vorzubereiten.
Ich habe Herrn Thaçi nochmals nachdrücklich darauf hingewiesen, wie wichtig es ist, dass die kosovo-albanische Seite sich für die kommenden Verhandlungen vorbereitet und hier mit einer geschlossenen Position in diese Verhandlungen hineingeht.
Der russische Sonderbeauftragte Tschernomyrdin, der heute Mittag zu Gesprächen in Bonn eintraf, demonstrierte Zuversicht. Ich habe große Hoffnungen auf einen baldigen Frieden, sagte er den wartenden Journalisten. Dann fuhr Tschernomyrdin auf den Bonner Petersberg, wo er mit dem finnischen Präsidenten Ahtisaari und US-Vizeaußenminister Talbot über eine Friedenslösung verhandelt. Die Gespräche, an denen seit heute Abend auch Bundeskanzler Schröder teilnimmt, dauern zur Stunde noch an.
Zu den Gesprächen der Kosovo-Vermittler auf dem Petersberg bei Bonn jetzt direkt von dort Johanna Holzhauer.
Vor wenigen Minuten ist hier auf dem Petersberg der Kanzler eingetroffen und er hat sich mit dem finnischen Präsidenten Ahtisaari, dem US-Vizepräsidenten Talbot und dem russischen Jugoslawien-Beauftragten Tschernomyrdin hier getroffen. Das Gespräch wird ungefähr eine Stunde dauern und soweit ist jetzt hier aus der finnischen Delegation zu hören, ist die Entscheidung bereits gefallen, dass Ahtisaari morgen nach Belgrad reisen wird, gemeinsam mit Tschernomyrdin. Dies ist ein gutes Zeichen, denn Ahtisaari wollte in jedem Fall nur reisen, wenn es sehr reale Chancen für einen Frieden gibt. Und danach sieht es aus, obwohl eine Reihe von Punkten, zum Beispiel die Zusammensetzung der internationalen Friedenstruppe, noch umstritten ist. Aber offensichtlich sind die Russen bereit, hier Druck auf Milosevic auszuüben. Insofern stehen die Chancen, dass es morgen zu einer Friedenslösung oder zumindest zu ersten Schritten für eine Friedenslösung kommen kann, sehr gut. Und damit zurück nach Hamburg.
Die NATO hat ihre Luftangriffe gegen Jugoslawien fortgesetzt. Wieder wurden, nach Angaben aus Brüssel, Militäranlagen getroffen, auch im Kosovo. Im Süden Serbiens schlug eine Bombe in einem Wohngebiet ein und forderte, wie es in Belgrad hieß, weitere zivile Opfer. Erneut war das Grenzgebiet zu Albanien Ziel von NATO-Schlägen. Dort sollen sich zahlreiche serbische Einheiten konzentrieren.
Schwere Bombenexplosionen erschütterten heute Nachmittag das nordalbanische Grenzgebiet zum Kosovo. Ein Kampfflugzeug, dessen Identität nicht festgestellt werden konnte, warf 7 schwere Sprengbomben ab, nahe einer Straße, die häufig von Flüchtlingen benutzt wird. In diesem Gebiet gab es in den letzten Tagen heftige Kämpfe zwischen der serbischen Armee und den kosovo-albanischen Untergrundkämpfern. Die Serben wollen ein strategisch wichtiges Gebiet zurückerobern, das sie vor Wochen an die UÇK verloren hatten. Am 69. Kriegstag konzentrierte die NATO ihre Angriffe auf Militäreinrichtungen im Kosovo sowie erneut auf die serbische Stromversorgung. Am Nachmittag räumte die NATO ein, dass eine lasergesteuerte Bombe erneut fehlgeleitet worden sei und ein ziviles Wohngebiet in der Stadt Novi Pazar getroffen habe. Nach serbischen Angaben seien dabei 23 Zivilisten ums Leben gekommen, über 20 seien verletzt worden. Serbische Medien berichteten heute, dass die jugoslawische Luftabwehr seit gestern 2 NATO-Kampfflugzeuge mit Bodenluftraketen abgeschossen habe. In der südserbischen Stadt Sudurlica wurden heute die Opfer des NATO-Bombenangriffs vor 2 Tagen zu Grabe getragen. Bei dem Angriff auf eine Kaserne, so die Behauptung der NATO, wurde ein Sanatorium und Altenheim getroffen. Über 30 Zivilisten fanden dabei den Tod.
Auf dem Ärztetag in Cottbus hat sich Gesundheitsministerin Fischer heute bemüht, den Streit um die geplante Gesundheitsreform zu entschärfen. Sie rückte offiziell von Äußerungen ab, die Mediziner würden mit ihrer Verschreibungspraxis bewusst die Kosten in die Höhe treiben. Zugleich verteidigte Fischer ihren Gesetzentwurf gegen Kritik und rief zu einer sachlichen Diskussion auf. Ärztepräsident Villmar zeigte sich weiter unnachgiebig und kündigte massiven Widerstand an.
Es war alles andere als ein Heimspiel. Es war eher der Gang in die Höhle des Löwen. Schließlich hatten die über 1000 Ärzte nicht nur auf Plakaten angekündigt, die Ministerin gebührend zu empfangen. Doch Andrea Fischer nahm den Medizinern erstmal den Wind aus den Segeln. Sie entschuldigte sich für ihren Vorwurf, die Ärzte hätten unnötig viele Medikamente verschrieben, um Druck gegen das Generalbudget zu machen.
Ich gebe zu, dass auch ich meinen Teil zur Schärfe dieser Auseinandersetzung beigetragen habe. Ich bedauere ausdrücklich, dass dabei der Eindruck entstanden ist, ich wollte die Ärzteschaft eines unethischen Verhaltens bezichtigen. Dies war nicht meine Absicht.
Einer zumindest ließ sich davon nicht beeindrucken. Carsten Villmar, der scheidende Ärztepräsident, nutzte seinen letzten Großkampftag, um nochmal heftig gegen die geplante Reform zu wettern. Die Pläne der Ministerin führten direkt in eine Mehrklassenmedizin.
Für alle, die sich eine Behandlung im Ausland leisten könnten, wäre nichts zu befürchten. Andere, insbesondere chronisch Kranke, müssten dies mit dauerhaften Gesundheitsschäden oder sogar dem Leben bezahlen. Dies wäre eine neue Variante der schon vor über 20 Jahren öffentlich in den Medien verbreiteten Parole, weil du arm bist, musst du früher sterben.
Die Ministerin nahm es zur Kenntnis, blieb in der Sache aber hart und verteidigte ihr Reformpaket sowie das geplante Generalbudget. Das Ende der Diskussion sei allerdings noch nicht erreicht. Bei Bier und Sekt lud sie die Ärzte nochmal ausdrücklich zum Dialog ein.
Der stellvertretende Vorsitzende der CDU-CSU-Bundestagsfraktion Merz hat heute ein Thesenpapier zur Steuerpolitik vorgelegt. Es sieht Nettoentlastungen von insgesamt rund 20 Milliarden Mark im Jahr vor. Der Spitzensteuersatz soll bei der Einkommenssteuer auf 39% und bei der Körperschaftssteuer auf 35% gesenkt werden. Außerdem will Merz einen Familienfreibetrag einführen, um das Karlsruher Urteil umzusetzen. Der Skandal um dioxinverseuchtes Hühnerfutter weitet sich aus. Die Bundesregierung möchte ein EU-weites Exportverbot für Hühnerfleisch und Eiern aus Belgien durchsetzen. In Belgien führte der Skandal zu ersten personellen Konsequenzen. Zwei Minister traten am Nachmittag zurück.
Krisensitzung der belgischen Regierung. Der Gesundheitsminister hatte seinen Rücktritt eingereicht. Der Landwirtschaftsminister, der sich anfangs sträubte, zog am Abend gegen 19 Uhr die Konsequenzen aus dem Dioxinskandal. Mitten im Wahlkampf musste Regierungschef De Haene handeln. Zu groß war die Verärgerung der Europäischen Gemeinschaft der Nachbarstaaten. Man habe erst aus der Zeitung vom Skandal erfahren, obwohl der Dioxinverdacht spätestens seit dem 26. April belegt gewesen sei.
Sollte sich herausstellen, dass die Kommission hier nicht rechtzeitig informiert wurde, werden wir entsprechende rechtliche Maßnahmen ergreifen.
Dem drohenden totalen Exportverbot durch die Europäische Gemeinschaft sind die belgischen Behörden zuvorgekommen. Von sich aus verboten sie dem Großhandel bis auf Weiteres den Verkauf von Hühnern und Eierprodukten, darunter Nudeln, Mayonnaise, Backwaren und Eis. Chickengate, das war auch das Thema im Veterinärsausschuss der Gemeinschaft, hier Archivbilder. Die Kommission versicherte, es werde dafür gesorgt, dass die Produkte von insgesamt 413 Hühnerfarmen, die mit dem Dioxinfutter beliefert worden seien, weltweit vom Markt genommen würden. Auch Betriebe in Deutschland, Holland und Frankreich hatten das verseuchte Tierfutter gekauft.
Das heißt, es müssen hier auch entsprechende Rückholaktionen unternommen werden.
Hausdurchsuchung heute Morgen beim mutmaßlichen Verursacher der Ölrecyclingfirma Verkest. Zulieferer für Mischfutterfabriken. Es besteht unter anderem der Verdacht,
dass zum Beispiel Fette wohl verwendet worden sind, die zum Beispiel aus kommunalen Containerlagern stammen. Dann kann man eigentlich sagen, das kann ja fast nicht wahr sein.
Nicht mehr auszuschließen ist inzwischen, dass auch Schweine dioxinbelastetes Futter gegessen haben. Die Rede ist von einem Bestand von 3000 Tieren.
Die mit Israel verbündete südlibanesische Armee hat mit dem Rückzug aus der Stadt Jessin begonnen. 14 Jahre hatte diese Armee die Region besetzt, die nördlich der sogenannten Sicherheitszone liegt. Während des Rückzugs kamen zwei Männer durch Bomben der Hisbollah-Miliz ums Leben.
Nasser Nahara war der 157. Kämpfer der südlibanesischen Armee, der seit 1982 den Angriffen der schiitischen Hisbollah zum Opfer fiel. Über 500 Mann wurden verletzt. Zu groß waren die Verluste der sogenannten Christenmiliz geworden, dass ihr Kommandeur Antoine Lahat beschloss, die Soldaten zunächst aus dem Ort Jezin zurückzuziehen. Im Schutz der vergangenen Nacht wurde der erste Militärposten außerhalb der Stadt geräumt. Gerieten gepanzerte Fahrzeuge der südlibanesischen Armee unter Feuer der Hisbollah-Miliz. 250 christliche Soldaten sollen vorerst noch in Jezin stationiert bleiben. Heute Morgen in Jezin, die 7500 Bewohner sind verunsichert, hoffen, dass reguläre libanesische Einheiten die Stadt übernehmen, denn viele fürchten, dass die Schiiten einrücken und dann die Abrechnung beginnt. Wir sind doch keine Kollaborateure, wir wollen wie Libanesen behandelt werden. Wir haben nichts mit Israel zu tun, wir haben doch nur unsere Stadt verteidigt. Soldaten der südlibanesischen Armee in höchster Alarmbereitschaft. Man befürchtet weitere Angriffe der Hisbollah. Für Israel ist es ein Testfall. Verläuft der Rückzug der SLA positiv, dann wird der designierte Regierungschef Ehud Barak seine Armee innerhalb Jahresfrist aus dem Südlibanon herausholen.
Indische und pakistanische Truppen haben ihre Grenzgefechte in der Kaschmir-Region fortgesetzt. Beide Länder werfen sich gegenseitig vor, den Konflikt zu verschärfen. Nach pakistanischen Militärangaben wurde eine Schule mit Granatwerfern beschossen. Dabei seien mindestens 10 Kinder getötet worden. Indische Kampfflugzeuge griffen auch am 7. Tag in Folge Stellungen von muslimischen Rebellen an. PKK-Chef Öcalan bestreitet, Anschläge auf ausländische Touristen in der Türkei befohlen zu haben. Am zweiten Prozesstag auf der Gefängnisinsel Imrali sagte Öcalan nach Angaben einer türkischen Nachrichtenagentur, die Anschläge seien auf die Eigeninitiative von PKK-Mitgliedern zurückzuführen. Ausführlich äußerte sich Öcalan zu den Verbindungen seiner Organisation ins Ausland.
6,5 Stunden lang wurde Abdullah Öcalan heute vom Gericht auf der Gefängnisinsel Imrali befragt. 250 Millionen Dollar habe die PKK im Jahr verbraucht, so Öcalan. Sie selbst hätten nicht mit Drogen gehandelt, aber Geld von den Drogenhändlern kassiert und außerdem das Nötige über Spenden zusammengebracht. Noch heute gäbe es Konten der PKK in der Schweiz. 3 gesuchte Mitglieder der Roten Armee-Fraktion, so sagte er aus, seien von der PKK aufgenommen worden, eine der Personen vor einigen Jahren ums Leben gekommen. Weitere Einzelheiten wollte der Richter nicht wissen. Fast alle Nachbarstaaten der Türkei hätten die PKK unterstützt. Sie haben uns benutzt und wir sie, so Öcalan. Vor allem Griechenland nannte er erneut. Dort seien PKK-Kämpfer an Raketen ausgebildet worden. Man habe ihnen auch gezeigt, wie man Bomben baue, auch die sogenannten Selbstmörderbomben. Auch beim Waffentransport über Jugoslawien habe die PKK Hilfe aus Athen erhalten. Er bestritt aber gleichzeitig offizielle Kontakte zur oder Hilfe von der griechischen Regierung. Im Süden Zypern, zu Öcalan weiter, hätten sie vor allem gefälschte Ausweispapiere bezogen. Er sprach dort sogar von finanzieller Unterstützung durch die Kirche. Man kann den Wahrheitsgehalt der Aussagen Öcalans nicht überprüfen. Trotzdem hat Griechenland heute gleich eine Meldung lanciert. Der türkische Außenminister habe Athen schriftlich die Zusammenarbeit im Kampf gegen den Terrorismus vorgeschlagen. Es ist fraglich, ob es nach den Aussagen Öcalans heute bei diesem Vorschlag bleibt.
Der Euro hat heute weiter an Wert verloren. In Frankfurt wurde ein neuer Tiefstand festgestellt. Die Europäische Zentralbank ermittelte als Referenzkurs 1,0434 $. Damit verteuerte sich der Dollar auf 1,8744 €. Auch der deutsche Aktienindex schloss schwächer. Der DAX verlor 48 Zähler und ging mit 5.021 Punkten aus dem Handel. Die Tarifparteien der chemischen Industrie haben sich heute auf einen Pilotabschluss geeinigt. Sie verständigten sich für den Bezirk Nordrhein auf Einkommensverbesserungen um 3% von Juni an. Außerdem erhalten die mehr als 100.000 Beschäftigten für den Mai Einmalzahlungen von 200 Mark. Die Laufzeit des Vertrages beträgt 13 Monate. Gewerkschaften und Arbeitgeber gehen davon aus, dass die anderen westdeutschen Tarifbezirke den Abschluss übernehmen.
Steffi Graf hat bei den French Open in Paris zum 11. Mal das Halbfinale erreicht. Nach einer Stunde und 54 Minuten besiegte Graf die Weltranglistenzweite Lindsay Davenport aus den USA in 3 Sätzen mit 6:1, 6:7 und 6:3. Am Donnerstag trifft Steffi Graf im Halbfinale auf Monica Seles aus den USA.
Und nun die Wettervorhersage für morgen, Mittwoch, den 2. Juni.
Das Tief Vincent beeinflusst das Wetter in Europa. An seiner Westseite strömt warme Luft aus dem Süden nach Norden. Außerdem schickt es dichte Regenwolken in Richtung Osten. Regen auch in England und in Frankreich. In den Mittelmeerländern ist es dagegen sommerlich warm. Heute Nacht klarer Himmel im Norden, dichte Bewölkung im Süden. Morgen zuerst ein wenig Sonne und Wolken, später Regen, der von Südwesten in Richtung Weser, Franken und Schwaben zieht. In den Abendstunden heftiger Gewitterregen, vor allem im Süden, in Thüringen, Sachsen-Anhalt und bei Hamburg. Der Wind weht in der Nordhälfte des Landes mäßig aus Ost bis Süd. Im Süden kommt er aus Südwest, ist heftig und bei Gewitter auch stürmisch. Die Tiefstwerte liegen bei 18 Grad im Breisgau und 8 Grad im Norden. Morgen 20 Grad an der Küste, im Süden bis zu 30 Grad. Wolken, Regen, Gewitter und vereinzelt Sonnenschein bestimmen in den nächsten Tagen das Wetter. Es wird kühler.